Geh nein, da in Zen-Mode.
Ja, Mann, Alter. Sind wir ready?
Okay. Und du machst ich spreche für das Intro? Okay, gut.
Na, wie immer.
Okay. Warte, ich muss in meine coole Dingstimme rein. Der Herr der Ringe. Die Pointer Sisters. Schere, Stein, Papier oder Baldur's Gate. Von den legendärsten Dingen der Welt gibt es mindestens 3 Ausführungen. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von
Pinsel statt Pillen mit Dennis Wölfel und Patrick Binhack.
So, hallo, wir sind wieder da. Es ist die 3. Folge und ich darf sagen, ich bin nervös, ein bisschen. Dennis sitzt vor mir und lacht.
Ja, du, ich bin auch nervös, so ist nicht.
Denn wenn ihr uns fleißig hört, habt ihr die letzte Folge schon gehört. Und das war die Folge, in der Dennis interviewt wurde von mir. Und zwar ohne zu wissen, was da kommt, wie das ja ganz oft so bei Interviews eben stattfindet. Und heute bin ich dran.
Ja, eigene Medizin schmeckt gut, oder?
Das werde ich dir nach der Folge beantworten.
Das wird so gut. Ich hoffe, die Fragen sind auch gut, was ich rausgesucht
habe. Ja, wir gucken mal. Aber ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, auch was ein bisschen zu erzählen von mir. Vielleicht will ich auch viele Dinge gar nicht erzählen, die ich gefragt werde, aber ich werde natürlich Gas geben und so persönlich werden, wie es meine Würde zulässt.
Ja, so wie bei mir.
Und meine Scham.
So. Aber ich kann dir eins sagen, in der Anforderhaltung, sage ich jetzt mal, von der letzten Folge von mir, ist das gar nicht so schlimm.
Nö, ich bin...
Also, man ist zwar nervös, aber trotzdem ist das eigentlich, wenn ja, man voll drin ist, ist man drin fertig.
Ich bin ja, ich gehe ja davon aus, dass du mir freundlich gesinnt bist, von daher.
Ja, das kann man so vielleicht okay, jetzt sagen. Okay. Also ich habe mir schon bei einigen Fragen, habe ich mich schon so selber auch so in die Rolle gesetzt, so was würde mich interessieren zu wissen, auch als, sage ich jetzt mal, so Hörer oder Hörerin da draußen. Mhm. Und ja, wir sehen es dann.
Genau. Also ich kann ja nochmal für alle, die jetzt reinhören und die anderen 2 Folgen verpasst haben, ihr seid bei Pinsel statt Pillen, dem Podcast über Mental Health und Kunst. Mein Name ist Patrick Binnack, ich bin der Autor in dieser Runde. Gegenüber von mir sitzt der liebe Dennis Wölfel, aka DJ Atashi, seinerseits Musikproduzent und wie gesagt DJ. Und in der letzten Folge ging es um Musik und das Erschaffen von Musik und wie man da rangeht, wie einen das begleitet, auch im kreativen Prozess und mental. Und heute geht es ums Schreiben. Das heißt, die Leute, die vielleicht gerade reinhören und sagen, hey, Moment mal, ich schreibe selber gerne oder ich würde gerne schreiben oder ich interessiere mich für Kunst im Allgemeinen oder kreatives Arbeiten, ihr dürft jetzt gern dranbleiben und zuhören und mal lauschen, richtig, was der Dennis so rausholt aus seinem Fragensack.
Und somit beginnen wir mit der ersten Frage.
Oh Gott.
Ganz Standard eigentlich.
Ganz
so.
Ganz Standard, ja.
Wie kam es eigentlich dazu bei dir zum Schreiben? Mhm. Also als Autor, wie sind da die Geschichten auch vom Anfang her entstanden?
Weißt du, ich meine? Also ich glaube, ich muss ganz weit zurückgehen, wahrscheinlich in die Zeit, als ich einfach als Kind gelesen habe. Ich muss dazu sagen, ich bin so einer derjenigen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz, ganz beschissene, also nicht beschissene Erinnerungen in Form von schlecht, sondern ich kann mich einfach unglaublich schlecht an meine Kindheit erinnern. Mhm. Also ich glaube so, es gibt so Dinge, die setzen irgendwo die Jugend an, aber davor, als ich 6, 7 Jahre alt war, 8 Jahre alt war, ich weiß da kaum noch was. Also ich weiß das meist aus Erzählungen. Ich weiß aber, ich habe so dunkel im Hinterkopf, dass ich gelesen habe und meine Mutter, die mir auch immer erzählt hat, dass ich so Gänsehautromane gelesen habe. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Das sagt mir gar nichts.
R.L. Stein ist so ein Jugendbuchautor, der hat im Prinzip so ein Gänsehautromane geschrieben. Das waren so Horrorromane, aber ach, so leichte Schein. Horrorromane für Jugendliche, die so ein bisschen spannend waren. Und der Typ ist, glaube ich, mittlerweile... Also seit Jahrzehnten im Business, ist einer der erfolgreichsten Autoren der Welt. Also die Sachen wurden auch in Filme umgesetzt. Es gab jetzt vor kurzem mit Jack Black, glaube ich, gab es sogar eine Umsetzung von Gänsehaut.
Oh Gott.
Es gab eine Zeichentrickserie und sowas. Also und das waren so meine ersten Berührungen mit Spannungsliteratur, würde ich mal sagen. Aber ich war schon immer gecatcht von Geschichten. Ich finde, Geschichten und Stories sind Dinge, die mich immer schon einfach abgeholt haben. Mhm. Und dann habe ich aber auch eine Zeit lang, also ab meiner Jugendzeit, gar nicht mehr wirklich gelesen. Also ich war dann eher... Ja, ich sag mal so 13, 14, 15, 16, wo man dann anfängt, man geht Party machen, man geht mit Jungs raus und sowas. Und dann war Lesen irgendwie weg. Nicht mal, weil ich das irgendwie bewusst nicht mehr wollte, aber ich habe das einfach so aus den Augen verloren einfach. Und bin dann wirklich, also hauptsächlich durch meine Frau, wieder drauf gekommen, die einfach so eine Leseroutine hatte. Also die hat schon immer viel gelesen und hat dann immer abends im Bett, war das so ihr Ding, dass sie hochgeht, da legt sie sich ins Bett, dann liest sie noch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde und sowas. Mhm. Und das halt wirklich jeden Tag regelmäßig.
Oh, krass. Okay, das ist eine Menge.
Aber super geile Routine. Also kann ich allen Leuten nur empfehlen, das ist was zum, man kommt runter, man schult auch seine Empathie, finde ich, dadurch, weil man ja einfach diverse Dinge erlebt aus den Augen von anderen Menschen. Also ja. Man kann sich als Mann kann man sich auf einmal mit einer Frau so ein bisschen mit der ihren Gefühlen auseinandersetzen, wie es der in manchen Situationen geht, oder mit Kindern oder mit älteren Leuten oder mit Tieren oder was weiß ich.
Ja, da kommt es halt auf die Geschichte an, was man dann liest.
Kommt auf die Geschichte an, natürlich, klar. Und um jetzt den Bogen zu spannen zum Schreiben wieder. Ich habe dann bei einem Urlaub mit meiner Ex-Freundin irgendwann, also das war, bevor ich meine jetzige Frau natürlich kennengelernt habe, war ich auf einem Familienurlaub. Und ich muss jetzt dazu sagen, also vielleicht hörst du das, ja. Das war so ein Campingurlaub, wo man halt im Prinzip, man hat so sein Camping-Areal, da sitzt man mit so Stühle, die Mädels häkeln und so, der Stiefvater war dann irgendwie am Laptop. Und ich habe
also
das
so richtig Klischee oder was?
Ja, so ein richtiger entspannter Urlaub so. Ich bin auch die ganze Zeit, wie gesagt, ich habe auch mit Erinnerungen echt Probleme, aber ich frage mich die ganze Zeit auch, ob das am Bodensee war oder so. Ich weiß es gar nicht, aber es war in irgendeinem See halt, irgendwie in Seenähe. Und ich glaube, da ging auch durch die Depression und so, ging viel flöten erinnerungsmäßig, keine Ahnung. Und auf jeden Fall war ich in einem Alter, das war so, wie alt war ich denn da? Wahrscheinlich um die Anfang 20 oder so, würde ich mal schätzen, ich bin mir nicht ganz sicher. Um die 20
rum. Ja,
in dem ich so einen ruhigen Urlaub null schätzen konnte. Für mich war das die Hölle. Also da sitzen und die sitzen da, dann hörst du da, wie so gestrickt oder gehäkelt wird oder irgendwas. Und du machst gar nichts den ganzen Tag, außer dass du im Prinzip mal ein Gesellschaftsspiel spielst und das halt über Tage hinweg. Und das war für mich die Hölle, weil das war so eine Zeit, wo ich nur unterwegs war. Party, ja, ja. Action, geil, gib ihm und so. Und aus so einer Verzweiflung raus, als wir irgendwann da langgelaufen sind, sind wir in so ein kleines Kiosk. Und in diesem Kiosk hing so ein Rondell, wo so Groschenromane drin waren und so. Die kennt man auch vom Bahnhof.
Ja, ja.
Wie heißt denn das Zeug? Ich habe ja noch irgendwas rumliegen.
Ja, okay.
John Sinclair, so.
Ja.
So Zeug. Und ich habe irgendwas rausgezogen, was so von der Inhaltsangabe vom Buchrücken interessant klang. Und es war Sebastian Fitzek. Und das war so einer seiner ersten Romane. Ich glaube, es war die Therapie, ja, meine ich. Und dann habe ich dieses Ding mitgenommen und dachte, hey, irgendwas muss ich halt machen. So. Und dann war das nach Jahren das erste Buch, was ich wieder in der Hand hatte. Und ich habe dieses Ding weggefickt innerhalb von Stunden.
Sagen wir, das darf jetzt piepen.
Nee, wird nichts gepiept. Also ich meine damit, ich habe das sehr schnell durchgelesen. Ja?
Verschlungen.
Verschlungen. Aber wie? Das hat mich total gepackt. Und dann hatte ich wieder so ein, vielleicht kam das auch aus dieser Langeweile raus, dass das so ein Notnagel war, ich weiß es nicht. Aber ich fand es super spannend. Und ich fand es geil, mal wieder eine Geschichte zu lesen. Dann kam meine Frau später dazu. Und die Mischung zusammen, also diese eine Erfahrung und meine Frau dann noch, die dann einfach Bücher wieder so in mein Leben gebracht hat, hat dafür gesorgt, dass ich auf einmal richtig interessiert war wieder an Stories. Und irgendwann war in meinem alten Job so ein Punkt, wo ich einfach ganz lang dabei war. Also ich bin ja gelernter Augenoptiker und war dann auch 15 Jahre lang in einem Betrieb. Und ich habe dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, es setzt so eine Routine ein. Also ich komme nicht mehr weiter. Ich hatte dann auch meinen Meister und die Karriere leider war irgendwie für mich zu Ende, weil ich auch gemerkt habe, ich habe da gar keinen Bock mehr, irgendwie höher zu gehen und sowas. Und der Beruf erfüllt mich nicht mehr, weil der kreative Aspekt so ein bisschen fehlt.
Also so gesehen einfach festgefahren und einfach jetzt mal wieder eine neue Blickrichtung generieren.
Total.
Das war dann so der Punkt, wo du dann gesagt hast, so und jetzt.
Und genau, und dann bin ich irgendwann, habe ich gedacht, weißt du was, ich habe so im Hintergrund irgendeine Geschichte für so ein Fantasy-Ding. Das war so eine Mischung aus Fantasy und Western.
Ja.
Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich setze mich jetzt hin und schreibe. Und habe halt einfach einen Laptop aufgemacht, den wir daheim hatten, so ein altes Ding. Und habe halt Word aufgemacht und habe angefangen zu schreiben. Und das habe ich dann irgendwie so ein paar Tage hintereinander oder ein paar Wochen hintereinander gemacht. Immer abends heim nach Feierabend. Meine Frau hat Fernsehen geguckt und ich saß so nebendran am Esstisch und habe dann im Prinzip mein Zeug weggetippt. Und dann sind so 10, 20, 30, 40 Seiten und dann war das echt voll viel. Und ich bin dann so richtig versunken in dem Ding. Und dann dachte ich so, hey, Moment mal, irgendwie, das macht mir voll Spaß und das ist so meine Welt und ich kann dieses kreative Herz, was in mir schlägt, so ein bisschen ausleben wieder, was einfach verloren ging, auch in der Augenoptik ein bisschen. Und habe dann gesagt, Moment mal, ich glaube, ich will schreiben. So, und dann kam ich irgendwie wieder dazu. Und dann gab es immer mal wieder Phasen, wo es beruflich so stressig war, dass ich nicht dazu kam, dass mich das auch eingenommen hat und ich dann auch keine Kapazität hatte, mental und zeitlich mich wieder ranzusetzen. Mhm. Dann gab es mal wieder, wie du das auch kennst wahrscheinlich, es gibt Phasen, da kommt man mehr ran, Phasen, da kommt man weniger ran, weil man die Kraft, die man hat, irgendwie für sich selber aufbringen muss, dass man funktioniert. Aber man schafft es halt nicht, das Ganze in kreative Arbeiten zu investieren. Ja, und irgendwann habe ich dann so die erste Kurzgeschichte mehr oder weniger fertig gehabt. Also das große Projekt habe ich mittlerweile schon verworfen. War auch handwerklich, war es einfach beschissen. Ja. Aber später habe ich dann irgendwann mich mit dem Handwerk auseinandergesetzt und habe geguckt, wie baut man denn Sätze richtig? Mhm. Was für eine Wirkung kann man erzielen, wenn man lange oder kurze Sätze macht? Und wie man Geschichten erzählt, wie man einen Handlungsbogen aufbaut und so Geschichten, das war ja damals mir völlig fremd. Also, ja. Ne, und dann hat sich das so...
Also dann bist du eher mal so richtig tief in die Materie reingegangen.
Dann bin ich, also genau, ich habe mir einen Ratgeber nach dem anderen reingehauen.
Gut, also wie bei mir ungefähr mit YouTube-Videos dann.
Genau, ich habe sogar kurz ein Fernstudium angefangen in kreativen Schreiben.
Oh, krass, okay.
Ja, habe es dann aber nach, ich glaube, ein paar Monaten wieder abgebrochen, weil mir das zu schulisch war. Also es war dann einfach so, dass man kriegt dann seinen Stuff da geschickt und dann hat man zwei Wochen Zeit, dann lädt man die Aufgabe hoch, dann wird die von dem Dozent bewertet. Und die Dozenten waren... Ja, eigentlich Schule halt, ohne dass man vor Ort ist. Ne? Also einfach am Rechner. Und die Dozenten waren super, die Schule war auch geil, aber es war halt einfach nicht mein Konzept. So, ich habe mich dann nicht super wohl mitgefühlt.
Ja, gut.
Das war mir mehr so, es war mehr Pflicht, habe ich dann einfach gemerkt. Genau.
Ja, gut, Kreativität muss eher locker sein. Also es muss Spaß machen. Klar, man muss ein bisschen die Ernsthaftigkeit da dahinter sehen. So, wenn man vor allem damit Geld verdienen will und so.
Richtig.
Da muss man schon ein bisschen Disziplin haben. Aber größtenteils geht es eigentlich um Spaß und Lockerheit. Weil dann ist man dann kreativ schon, finde ich.
Ja. Ja, und auch, ich glaube, Schreiben war vor allem auch so einfach für mich, da reinzukommen, weil die Hürde so klein war. Also ich finde, mit dem Schreiben anzufangen, man braucht halt einen Stift und einen Block. Ja. Man braucht nicht mal einen Laptop im Prinzip, ne?
Stimmt.
Und ich glaube, gerade in deinem Bereich mit Musik produzieren oder sowas, ich kann natürlich auf den Tisch klopfen mit der Gabel, aber das wird ein bisschen schwieriger, da braucht man Technik und sowas. Und ich habe ja vor der Augenoptik auch Grafikdesigner gelernt. Das heißt, ich probiere ja immer, ich war schon immer jemand, der sich kreativ irgendwie ausgetobt hat, beim Zeichnen, beim Malen, beim Basteln, beim was weiß ich. Ich habe auch selber Musik gemacht und keine Ahnung. Aber die Hürde beim Schreiben war so gering, dass ich einfach spontan auf dem Heimweg überlegt habe, ich fange jetzt an. Und ich konnte 5 Minuten später anfangen, indem ich mich rangehockt habe und habe geschrieben und das war's.
Ja,
wenn man beiseite schiebt, dass das natürlich auch vielleicht qualitativ nicht gut ist. Also wenn man natürlich rangeht und sagt, ich möchte super abliefern, wird es schwierig. Mhm. Aber einfach hinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt mal, weil ich Lust drauf habe, das zu machen.
Ja.
Ich glaube, das kann jeder da draußen, der irgendwie Bock hat zu schreiben, kann sich hinsetzen und sagen, so.
Und jetzt schreibe ich mal.
Ich hole mir so einen Billo-Block irgendwo für 99 Cent, hole mir so einen Stift und fertig und dann geht's los, ja.
Ja, das stimmt.
Das ist schon
cool. Aber dann, was mich auch noch vielleicht interessiert, vielleicht auch alle anderen da draußen so, wie viel von dir selbst steckt eigentlich so in den Geschichten und in den Charakteren, was du erfindest?
Ich glaube, dass das, also nicht nur bei mir, sondern dass das bei Schreibenden immer so ein bisschen, ja, so ein Charakterprofil ist, was man so ein bisschen erstellt in Stücken.
Mhm.
Also, dass da immer Ängste mit reinfließen oder auch, also ich habe eine Zeit lang, oder ich bin auch in einem Alter einfach, wo man so Mitte 30, wo man auch merkt, dass so langsam Verlust ein Thema wird. Also mit 20 oder so habe ich nicht über den Tod nachgedacht, weil das so weit weg war. Aber mit Mitte 30, wenn man auch merkt, dass die Eltern älter werden oder sowas, oder dass man vielleicht auch schon wirklich Todesfälle hatte im Bekanntenkreis, Familienkreis, dann wird es auf einmal so nah. Und dann sind es Ängste, die einen beschäftigen. Und die Ängste fließen natürlich auch in Arbeit mit rein. Also ich habe auch meine erste Novelle, Der schwarze Schmetterling, handelt vom Tod. Und das war zu einer Zeit, habe ich das geschrieben, als mein Schwiegervater starb. Und auch, wo ich gemerkt habe, dass ich überhaupt gar nicht damit umgehen kann in Form von Emotionen zulassen, dass ich trauern kann. Das war so eine Zeit, das war noch vor meiner Depression, kurz vor der Depression, wo ich nicht in der Lage war zu sagen, ich traue jetzt mal 2-3 Tage oder sowas oder 2-3 Wochen über einen Mensch und dann fange ich mich mal langsam wieder, weil ich einfach gar nicht die Ventile öffnen konnte, um Trauer zuzulassen.
Mhm.
Und sowas war ein Ventil für mich.
Also einfach der Output dann. Dieses Kreative, die Emotionen einfach rausschreiben auf ein Blatt Papier machen.
Diese Angst vorm Tod oder was ist der Tod, sich auf Fragen zu beantworten, vielleicht läuft damit rein.
Mhm.
Genauso natürlich aber auch mit guten, positiven Dingen. Also es kann auch die Liebe sein, die da irgendwie mit reingeht, eine Lebensfreude, oder ich stehe auch viel auf humorvolle Geschichten und ich glaube immer, dass Leute, die mich kennen, wenn die meine Texte lesen, werden die an dem Humor, der in dem Text stattfindet, wissen, dass das von mir stammt. So wie das von jedem anderen Autor ist. Das heißt, ich finde, jeder Künstler gibt ja immer seine Sicht auf die Welt preis. Du hast ja auch in deiner Musik irgendwie die Art und Weise, wie deine Beats ineinander greifen, wie die Melodie einsetzen, so sind ja immer, ist immer eine Ansicht aufs Leben oder auf einen Moment im Leben oder irgendwas.
Die Klangdynamik, wie rund, wie abgehakt, wie schrill,
die Stimmung,
wie
die leise. Rüberkommt, ist vielleicht depressiv oder ist melancholisch, ist super heiter und sowas. Und das ist ja immer eine Momentaufnahme von dir, wie du im Moment gerade die Welt wahrnimmst um dich rum oder dein Leben oder die Menschen und
sowas. Also dir bringt's wahrscheinlich sehr viel, genauso wie mir, wenn du einfach mal eine gewisse Emotion nicht greifen kannst, einfach mal in der Emotion zu bleiben, sie einfach auf eine andere Art und Weise rauszuholen. Bei mir ist jetzt Musik zum Beispiel, dann wird mir ein Lied zum Beispiel voll traurig, ohne dass ich es eigentlich traurig klingen lassen will.
Oder auch, dass man halt Facetten von Emotionen einfach probiert so rauszuarbeiten durch seine Arbeit im Prinzip. Weil Freude ist ja auch nicht Freude. Also Freude kann ja eine überschwängliche Freude sein, die einen manchmal sogar zu Tränen treibt, bis hin zu so einem kleinen verschmitzten Lächeln oder sowas. Und das sind ja alles so Abstufungen, Graustufen von irgendwas.
Mhm.
Und ich finde schon, dass sich das da immer widerspiegelt. Bestimmt, und da gibt es auch Bücher, die ich jetzt nicht benennen muss, aber gibt es Leute, die viel für den Kommerz schreiben. Mhm. Also die einfach schreiben, was gewollt wird, wo vielleicht Erfahrungen gar nicht so großartig viel reinfließen, Anschauungen vielleicht für Dinge. Aber die das vielleicht auch schaffen, zu sagen, hey, ich schreibe halt irgendwie 2-3 Bücher im Jahr mit je 300, 350 Seiten, die mit mir persönlich gar nichts zu tun haben, aber einfach, weil ich weiß, das wird halt gekauft. Und die leben davon und das ist ja auch eine Art und Weise, wie man da rangehen kann. Ich glaube, meine ist nicht wirklich, jetzt für den Moment zumindest, aber vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht. Also, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich finde schon, ich muss mich komplett da drin auch ein bisschen wiederfinden und wohlfühlen.
Mhm.
Und für mich, wie gesagt, bei so einem Text auch Fragen beantworten. Also ich muss klüger rausgehen, als ich reingehe. Mhm. Und ich hoffe das auch immer, dass die Leser und die Leserinnen das auch so empfinden.
Ein bisschen. Ja, dann von der Geschichte, dann was du dann schreibst. Ja, vor allem, was mich halt dann auch interessiert, weil das, ich glaube, bei jedem Künstler vor allem, ist das auch ein wichtiges Thema, aber vor allem im Autorenbereich ist so Thema Schreibblockaden, wie man damit umgeht, was da dahinter steckt, ob deswegen versteckte Emotionen dann aussehen oder so, weißt du, ich meine?
Ja.
So, wie gehst du damit um? Was machst du da dagegen? Lässt du das einfach zu, dass du einfach mal ein paar Tage dann gar nicht schreibst?
Ja, oder? Ja. Ich glaube, man muss definieren, was Schreibblockade heißt. Also das ist irgendwie so was ganz Romantisiertes, finde ich, so ein bisschen. Also man denkt ja auch als Autorendasein oder als Schriftsteller, Schriftstellerin, wenn man mit einem Laie drüber spricht, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt, hat man immer so ein Bild vor Augen, dass so ein Typ, der sitzt in irgendeiner Waldhütte, der hat so ein, der hat so einen Schreibtisch und sowas und so eine Lampe und so eine alte Schreibmaschine, die so tackert. Und dann vergräbt er sich da irgendwie so 3 Monate und kommt raus und hat so ein Meisterwerk vor sich, dass praktisch dieses Isolieren und diese Ruhe und dieser krasse Geist reicht, um dieses Level an Qualität zu halten. Und das stimmt einfach nicht. Also die größten Werke dieser Welt wurden 1000-mal überarbeitet, so oft, weil ich glaube einfach, dass dieses gute Qualität halten heißt auch, Dinge immer wieder zu überarbeiten und selber drüber zu gehen.
Einfach dann nur Nuancen rauszuholen. So, man liest einen Satz und dann ist man nicht glücklich damit, weil das einfach vom Gefühl her nicht passt. Und dann denkt man da aber über diesen einen Satz so lange nach, bis der sitzt jetzt zum Beispiel, dass dieser eine Satz noch ein Lückenfüller ist für irgendwann im nächsten Kapitel nochmal. Weißt du, ich meine, dass man da nochmal so Details nochmal rausarbeitet, das ist ja einfach nur zeitaufwendig ohne Ende. Das
Total.
Ist ja in der Musikszene zum Beispiel, ist ja genauso. So einfach immer wieder überarbeiten, bis es halt sitzt.
Ja, und was macht man halt, wenn auch mal nichts geht? So, also zum Thema Schreibblockade. Es gibt von, ich mach's mal in die Shownotes, es gibt von Leigh Bardugo, das ist eine Jugendbuchautorin, sehr, sehr bekannte, die hat die Grisha-Reihe geschrieben. Ist nicht mein Ding, also ich habe das Buch angefangen, war nicht meins, aber sie hat so einen TED-Talk, wo sie auf YouTube so was erzählt über den Komfort in der Verzweiflung. Also wenn man dranhockt und man weiß nicht weiter, dass wir das ertragen lernen müssen, als Künstler so ein bisschen. Und sie erzählt da was ganz Geiles. Sie sagt, wenn man zum Beispiel in einem Film sieht, wie jemand ein Kunstwerk malt, dann sieht man praktisch, wie das sich vor die Leinwand stellt. Und dann kommt so eine Montage. Das heißt, dann werden so Monate in Arbeit, werden in so ganz schnellen Szenen zusammengeschnitten. Ja, ja, ja. Und am Ende ist das da. Und so ist unser Bild von sowas. Das heißt, dieser ganze...
Ja, dass das einfach da ist dann.
Genau, dieser Leidensprozess, wo es auch mal nicht klappt, wo man mal verzweifelt und Sachen wegwirft, der wird in so Sekundenbruchteile runtergedrückt.
Und das ist die Erwartungshaltung dann eigentlich. Es funktioniert alles bis auf so 2-3 Sekunden und dann ist wieder gut. Aber dass dazwischen manchmal auch drei Wochen Pause herrscht als krasses Beispiel.
Ja, total.
Das sieht man total.
Genau, also natürlich habe ich auch wie jeder mit Schreibblockaden zu tun. Die Frage ist wirklich, was heißt Schreibblockade? Also ich setze mich manchmal ran und dann merke ich halt, heute läuft's nicht. Mhm. So, und jetzt geht's, glaube ich, darum, wie geht man damit um? Will ich jemand sein, der vielleicht auch wirklich davon lebt oder das beruflich machen will? Und dann setze ich mich halt hin und ich schreibe halt trotzdem. Und dann werden meistens die ersten 10 Sätze scheiße. Und ab dem 11., 12., 13. Satz werde ich warm. Mhm. Und dann werfe ich halt die halbe Seite weg, aber danach bin ich halt drin. Mhm. Und dann läuft's. Manchmal habe ich aber auch Tage, wo ich mich eine halbe Stunde hinsetze und merke, hey, heute geht's nicht. Heute geht's nicht, weil irgendwie das Kapitel ist sehr, sehr schwer. Die Stelle ist, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich die angehen will. Und dann lasse ich's. So, dann gucke ich, dass ich vielleicht auch anderweitig mich einen Ausgleich finde, indem ich zum Beispiel körperlich was mache, indem ich sage, hey, ich bin jetzt irgendwie mental, geistig an einem Punkt, wo ich gerade super ausgelastet bin, ich mache jetzt Sport oder so, damit ich einfach so...
Einfach einen anderen Output hast.
Genau, damit ich einen anderen Output habe und damit ich meinen Geist mal ein bisschen entlaste oder sowas. Mhm. Und dann kommt es aber auch mal vor, dass ich eine Woche halt nichts schreibe, weil es halt auch vielleicht nicht geht oder weil ich halt im Kopf so viel Sachen habe privat, dass ich sage, hey, ich komme da nicht ran. Ich versuche das zu vermeiden, indem ich Routinen habe, an die ich mich halte. Aber ich glaube, es lässt sich auch nicht immer vermeiden. Oder man muss halt auch mal damit leben, dass halt auch mal Dinge, die man fabriziert, mittelmäßig sind. Oder vielleicht nicht super gut. Oder vielleicht auch mal schlecht. So, das ist okay. Ja, also
ganz ehrlich, die schlechtesten Dinge werden manchmal Goldstücke. Hm? Das habe ich auch so häufig schon mitbekommen, dass Leute einfach so künstlerische Werke, egal in welchem Sinne jetzt, einfach meine, das ist scheiße, man wirft's weg. Und dann holt's irgendjemand, kam es dann per Zufall raus oder man hat es in der Ecke gelegt und jemand kam raus, hey, was ist denn das eigentlich? Das ist ja mega gut. Und dann kommst du auf die Idee, ey, ja, warte mal, das ist ja echt eigentlich gut, aber halt Monate oder Jahre später, so ging's mir mal. Da habe ich irgendeinen alten Beat von mir ausgegraben und urplötzlich war dann so wieder, ey, warte mal, der ist ja eigentlich voll genial, warum habe ich den damals nicht weitergemacht?
War da in dem Moment vielleicht einfach für deine Ansprüche, die du zu dem Zeitpunkt hattest, nicht gut genug war, aber du vielleicht jetzt klüger oder du bist ja auch ein anderer Mensch, so wenn du dann Monate später drauf guckst.
Anderer Gesichtspunkt, andere Erfahrung macht,
genau.
Irgendwas noch mitbekomme oder sich gedacht, komm, jetzt guckst du mal durch. Warte mal, das ist ja noch da.
Ja, richtig.
So,
ja.
Das ist ja auch so mit Geistesblitze oder so, weißt du, ich meine, so, wenn man dann einfach urplötzlich so über diese Blockade, sag ich jetzt mal, oder diesen, ich nenne es jetzt mal Leerpunkt in deinem Kopf, weil so ist auch, wenn ich Melodien schreibe oder so, manchmal habe ich einfach den Übergang nicht im Kopf.
Ja.
Und dann sage ich, okay, dann lasse ich sich Arbeit woanders da weiter, mach den Kopf frei und dann funktioniert es da wieder, weil wahrscheinlich mein Kopf auf was anderes fokussiert ist, um das Jetzige nicht machen zu können. Also mache ich den linken Part, sage ich jetzt mal, frei und kümmere mich später wieder um den rechten.
Es gibt im Schreiben gibt's so einen Spruch, der heißt, den habe ich jetzt schon mehrfach gehört, die Rohfassung von einem Buch hat nur eine Aufgabe und das ist fertig werden.
Ja.
Und das ist so. Also ich sitze jetzt gerade an meinem nächsten Roman und ich steuere gerade auf die Hälfte zu, ich habe jetzt 120 Seiten oder sowas. Mhm. Und ich merke, dass ich die Hälfte von dem in der Überarbeitung verwerfen muss, weil manche Dinge einfach, die ich mir überlegt habe, so nicht funktionieren. Aber beim Schreiben habe ich verstanden, pass auf, ich muss da hinten mehr ansetzen, ich muss das ein bisschen verschieben und sowas.
Mhm.
Das heißt, der Prozess selber ist im Prinzip schon die Kunst, nicht das fertige Ergebnis.
Ja.
Und ich glaube, da muss auch oder sollte gesellschaftlich auch so ein Umdenken stattfinden, dass man halt, man hat von Künstlern so eine ganz komische Mastermind-Vorstellung, dass das so einer unter tausend ist, der wurde irgendwie mit so einem super krassen Talent geküsst und der steht morgens auf und dann weiß der einfach so und dann so sieht das Gemälde aus und dann setzt er das hin, mal zwei Stunden und haut die Mona Lisa auf so eine Leinwand im Prinzip, ja.
Das ist aber wirklich das Gesellschaftsding. Die Wahrheit.
Überhaupt nicht. Also dieses ganze Scheitern, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, Sachen wieder löschen, auch wenn es wehtut, überarbeiten gehört dazu. Also es gibt ja hier von, hast du Shining gesehen, den Film? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee.
Es gibt von Stanley Kubrick, das gilt so als einer der größten Regisseure unserer Welt, der hat Shining gemacht, der hat Clockwork Orange gemacht, 2001 Odyssee im Weltall und so die größten Filme. Und es gibt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dass die falsche Szene ist, aber in Shining gibt es eine Szene, wo, wie heißt er? Bin ich jetzt blöd?
Mich brauchst du eine Frage. Ich habe keine Ahnung über den Film.
So, wo
ich
der Haupt.
So Filmbusiness drin.
Ich google parallel, aber ich erzähle trotzdem. Wo der Hauptdarsteller mit einer Axt durch eine Tür bricht um seine Frau, Jack Nicholson heißt der Schauspieler, sehe ich gerade, ja, zu attackieren mit der Axt.
Ach du Scheiße. Ja?
Und ich glaube, es ist die Szene, aber die wurde 127 Mal neu gedreht, weil Stanley Kubrick gesagt hat, nochmal von vorne, nochmal von vorne, nochmal von vorne. Und die Leute sind schon fast ausgeflippt am Set, weil sie dachten, Alter, lass es einfach mal stehen. Und der Typ hat, das war halt so ein Perfektionist, und der hat gesagt, wir machen es nochmal. Entschuldigt bitte, wenn es eine andere Szene war, aber es war, glaube ich, Shining, auf jeden Fall.
Ja, aber sowas kenne ich mit Will Smith von Prince in Bel-Air. Wurde eine einzige Szene, ich weiß nicht mehr, welche Szene genau, aber da ist irgendwas, wo er dann rausgefunden hat, ohne Spoiler, Achtung, wegen seinem Vater oder so, keine Ahnung, und die Szene wurde auch über 300 oder 400 Mal gedreht.
Ach was, echt?
Und deswegen, weil die so emotional perfekt war für Will Smith, weil er gesagt hat, er will das nochmal machen, ist ihm vollkommen egal, er will das nochmal machen. Und durch die Szene kam der übelst raus dann auf einmal. Ich weiß nicht mehr genau, wie das
echt, da
war.
Echt, ist das so?
Ja. Ich glaube, irgendeine Szene in Prince of Bel-Air mit Will Smith war, die wurde so häufig gedreht. Und deswegen so dieser Perfektionismus da dahinter, auch wenn man einfach das Gefühl haben will, dass es perfekt ist, ist auch Teil vom kreativen Sein. So dieses auf sein Gefühl hören. Jetzt ist der Moment, wo ich sein muss.
Ja.
Und dann ziehst du es durch, egal was alle anderen dazu sagen.
Oder auch, um noch mal kurz ein Beispiel aus der Literatur zu nennen, es gibt, das werden ganz viele von euch, die Bücher begeistert sind, werden das kennen, es gibt das Buch Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus, was mittlerweile auch als Apple-Serie umgesetzt wurde. Mhm. Und die Frau hat in einem Interview mit Wolfgang Tischer vom Literaturcafé erzählt, dass ihr erster Roman, den sie geschrieben hat, also nicht der, sondern der davor, den hat sie an Agenturen geschickt und Verlage und hat, ich glaube, 99 Absagen bekommen. 99 Absagen.
Ach du Scheiße.
Und hat dann im Endeffekt gedacht, na okay, dann liegt es vielleicht am Roman und nicht an mir, und hat einfach einen zweiten geschrieben. Und das ist der, der jetzt, glaube ich, sogar, der, glaube ich, einen Rekord gebrochen hat, weil er, ich glaube, irgendwie am Erscheinungstag über 700.000 Mal oder so verkauft wurde. Und jetzt halt,
oha.
Die Frau hat einfach, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber die Frau hat gesagt, pass auf, ich will das machen, also probiere ich es halt einfach nochmal. Nach 99 Absagen, das ist eine Zahl, die echt krass ist.
Die ist hoch.
Und vielleicht hat es das gebraucht, damit dieser zweite Roman funktioniert hat. Ne? Also es sind immer so die Wege, man muss das, glaube ich, hinnehmen. Und wenn man halt im künstlerischen Bereich tätig sein will, muss man einfach damit leben, dass man halt Niederschläge kriegt, dass man aufs Maul fällt, dass Leute einem sagen, das ist scheiße, was du fabrizierst. Ja. So. Man muss es für sich selber machen.
Ja, einfach. Eben. Und durchziehen.
Und definitiv. Durchziehen.
Also wenn man auf Lapp fällt, ganz ehrlich, auf Steg, ohne Richter
weitergehen. Das ist wie mit diesem Podcast. Das Gleiche. Wir sitzen hier, labern Scheiße ins Mikrofon. Kein Mensch weiß, wer sich das anhört.
Das ist echt so.
Vielleicht werden wir hier Monate unseres Lebens verbringen mit diesem Podcast und im Endeffekt hören das 20 Leute. Hey, who knows? Wir wissen es nicht. Wenn es irgendjemand da draußen interessiert, wenn ihr das cool findet, wir freuen uns super drauf, aber wir wissen es nicht wirklich, wo es ankommt. Stimmt. Aber wir machen es für uns. Wir machen es für uns, damit wir beide uns regelmäßig sehen, damit wir über Dinge sprechen können, weil es Spaß macht, weil es gut tut.
Selbst 20 Leute da draußen sind es
wert, das zu machen. Wenn es nur zwei sind, genau.
Ja.
Wenn irgendjemand sagt, hey, fand ich cool, ich höre denen zu. Du, vielleicht gibt es einem was, oder man kennt die Situation und fühlt sich gehört und verstanden. Das ist doch geil.
Du, es gibt auch Situationen, wo ich dann auflege und dann sind drei Hansele vor mir in dem Sinn. Aber ich mache trotzdem
für die drei,
vor 500 Spiele.
So sieht's aus. Für die drei gibst du Vollgas. Sagst du, euch drei mache ich die geilste Nacht des Lebens.
So. Und es ist in der DJ-Szene wirklich so, je weniger Leute da sind und du bekommst trotzdem alle zum Tanzen, dann heißt das für dich, du bist ein guter DJ. Weil bei 500 Leuten stecken sie sich alle gegenseitig an mit der Stimmung. Wenn du aber nur zwei Gruppen hast mit jeweils drei Leute oder vier Leute und du bekommst aber trotzdem alle zum Tanzen für sich, dann ist das wirklich, dass du die Stimmung auf diese einzelnen Personen rüberbekommst, nicht in die Masse reinbekommst.
Ja, man kennt es ja auch irgendwie, wenn man auf der Hochzeit so verhalten ist, weil man nicht der Erste sein will, der auf die Tanzfläche geht. Man wartet immer, bis der besoffene Onkel drüber stolpert.
Genau. Und dann. Und so ist das dann als DJ. Also, je weniger Leute du zum Tanzen bekommst, bei einer geringen Masse an Leute, desto besser bist du als DJ im Stimmung
machen. Cool.
Das ist für mich die Regel,
ob
das
wirklich
so ist.
Ja.
Aber das ist für mich die Regel. Weil wenn da nur zwei Leute sind oder so, also bei aller Liebe.
Ja, ich glaube am Anfang, und Anfang ist ein Zeitraum, der sich dehnen lässt. Also Anfang kann 2 Wochen sein, Anfang kann 5 Jahre sein seines Lebens.
Oh ja.
Muss man da halt durch und man muss halt vor allem hinter dem stehen, was man macht. Und man muss einfach sagen, hey, mir tut es gut, mich auszudrücken in dem, was ich tue. Mhm. Und es wird immer irgendjemanden geben, der sagt, hey, mir geht's genauso. Und manchmal sind es 10 Leute, manchmal sind es 10.000. Mhm. Und genau, da eine gehörige Portion Glück gehört auch noch mit dazu.
Oh ja, aber das Glück kommt ist mit den Tüchtigen, sagt man.
Ja, nicht aufgeben. Nicht aufgeben ist halt
immer die Devise. Genau. Und dann auch, du hast vorhin was erwähnt, mit Routine haben am Tag.
Ja.
Oder vom Schreiben. Wie machst du das mit deinem Zeitmanagement genau? Weißt du, wie gehst du der Überforderung zum Beispiel aus dem Weg, wenn du jetzt viel auf einmal machst, aber trotzdem noch schreiben willst? Weißt du, wenn du private zum Beispiel, du gehst arbeiten, ja, dann hast du noch hier Privattermine, dann ja, bist du noch da bei deiner Schwiegerleute oder bei deinen Eltern oder so, ja, aber willst trotzdem noch schreiben. Wie gehst du mit Zeitmanagement um?
Also ich hab natürlich auch das Privileg, dass ich auf 3 Tage in der Woche runtergehen konnte mit meiner Arbeit, also mit meiner Hauptarbeit, mhm, als Augenoptiker und trotzdem noch gut leben kann. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Druck, dass ich mit meiner Kunst Geld verdienen muss, um Essen auf dem Tisch zu haben, sondern ich kann, mhm, das relativ gut machen. Aber meine Routine, an die ich mich vor allem halte, ist einfach Uhrzeit. Also, dass ich sage, 9 Uhr ist so meine Zeit des Tages, wo es losgeht. Das heißt, um 9 Uhr komme ich normalerweise ungefähr aus der Dusche raus. Wenn ich arbeite, ziehe mich an und mache mich dann auf den Weg. Und sonst komme ich praktisch um 9 Uhr aus der Dusche raus, wenn ich frei habe und versuche direkt halt zu schreiben.
Mhm.
Und dann ist das wieder tagesabhängig so ein bisschen. Also, ich habe da manchmal, dass ich wirklich 2-3 Stunden am Stück durchschreiben kann und ich merke, das läuft. Und manchmal habe ich eine Stunde und merke, boah, ich brauche jetzt irgendwie kurz einen Break. Dann hole ich mir einen Tee oder ich laufe kurz hier irgendwie, mache 5 Minuten Pause, gucke über den Balkon oder so, mhm, dass ich mal vom Bildschirm weg bin. Und dann setze ich mich wieder hin. Und dann gucke ich, dass ich so einen ähnlichen Block nachmittags nochmal hinkriege. Mhm. Jetzt kommt natürlich das ganze Zeug dazu, was man erledigen muss. Man muss einkaufen gehen, man muss, mhm, Wohnung aufräumen oder Leute besuchen, Freunde, Termine, was weiß ich. Und dann gucke ich, dass ich meistens sage, okay, einmal, also ein Block von diesen 2 Blöcken möchte ich auf jeden Fall haben. Dass ich zumindest morgens was schreibe und dann halt nachmittags was mache oder so.
Mhm.
Oder andersrum. Und ja, und dann läuft es halt mal besser und mal weniger. Aber ich probiere da ohne...
Also oder Erwartungshaltung, wie viel vom Vortag, zum Beispiel schreibst du am Vortag, keine Ahnung, ein halbes Kapitel fertig. Weißt du, ob das jetzt viel oder wenig ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel am Vortag ein halbes Kapitel hast, und dann gehst du aber nicht mit der Erwartungshaltung rein, ah ja, gestern war es jetzt ein halbes Kapitel, dann, mhm, mache ich jetzt auch wieder ein halbes Kapitel, sondern so viel kommt.
Ja, also ich versuche wirklich in Zeit. Es gibt Leute, die arbeiten mit so einem Word-Count. Also die sagen halt, sie machen ihre, was weiß ich, 1.000 Wörter. So, und dann ist der Tag vorbei. Und ich habe das ausprobiert und habe für mich festgestellt, dass das nicht funktioniert. Also, mhm, dass ich einfach, weil ich sitze dann manchmal, brauche ich 5 Stunden für die 1.000 Wörter, manchmal 2.
Mhm.
Und für mich funktioniert es gut, wenn ich sage, ich habe einen gewissen Zeitraum. Also ich setze mich jetzt 2 Stunden hin und dann passiert es, dass ich in den 2 Stunden mal eine halbe Seite habe und manchmal habe ich 3. So.
Ja.
Und dann geht das ganz gut. Und dann habe ich immer ein Heißgetränk. Also meistens habe ich immer meinen Kaffee. 9 Uhr ist so meine Kaffeezeit. Das, mhm, heißt, wenn ich Kaffee trinke, wird mein Körper auf jetzt wird geschrieben oder jetzt wird gearbeitet, umgestellt.
Mhm.
Und ich versuche immer Minimum einmal in der Woche im Café zu schreiben. Weil ich hier beim, also hier im Thalia in Pforzheim, mhm, gibt es oben einen Café. Das, mhm, heißt jetzt bald Buch und Bohne, glaube ich.
Okay.
Und ich bin eigentlich gar nicht so ein Typ, der Lärm um sich rum hat. Ich schreibe auch leise. Ich habe keine Musik dabei oder so. Mich nervt das super.
Mhm.
Aber da drin funktioniert das. Das ist so ein Ort, wo ich, da setze ich mich hin, dann hole ich mir einen geilen Cappuccino und so oder noch irgendwas zum Snacken, mhm, setze mich hin. Und ich bin so umringt von Büchern, dass man atmet richtig dieses Papier ein und sowas.
Ja.
Das ist so eine richtig geile, entspannte Stimmung und da läuft es voll gut bei mir. Und deswegen probiere ich immer einmal die Woche dahin zu gehen. Auch aus finanziellen Gründen, weil ich mir nicht jedes Mal 30 Kaffees in der Woche rauslassen kann. Aber ja, das klappt auch ganz gut eigentlich.
Ja, weil du jetzt gesagt hast, weil das kommt auch schon die nächste Frage.
Ja.
Hast du auch Orte, wo du dann wirklich dich verbinden kannst mit deinem Autorendasein? Also zum Beispiel mit Thalia. Hast du da noch zum Beispiel Orte, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Sichtweise brauchst auf den Charakter oder so, gehst du dann auch an spezielle Orte laufen, spaziere oder sonst was?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich würde immer, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich auch noch nicht so viel geschrieben habe. Aber, mhm, ich habe mir auch vorgenommen, in Zukunft vielleicht auch mal bestimmte Orte zu besuchen, wenn ich ein gewisses
Feeling,
ein gewisses Feeling brauche, mhm, für irgendwas. Aber tatsächlich, also wenn ich sagen müsste, gibt es einen Ort, wo ich mich am meisten als Autor fühle, dann wäre das, glaube ich, wirklich dieses Café.
Ja?
Ja.
Ja gut, aber ich glaube, das ist halt einfach dieses Ding mit, ja, du bist halt in einer Bücherei und schreibst halt gerade ein Buch.
Ja, und ich habe das auch so oft gemacht, weil ich das ja wirklich wöchentlich mache, dass ich merke, das ist sowas wie ein Arbeitsplatz für mich geworden. Irgendwie.
Oh, das ist cool.
Das ist cool. Also ich gehe dahin und mein Kopf schaltet sofort auf so einen Autorenmodus um. Im Prinzip, da funktioniert das gut, so fantasiemäßig. Es fließt kreativ. Und ansonsten versuche ich halt daheim, habe ich halt meinen Schreibtisch.
Mhm.
Und meinen festen Ort, wo ich immer schreibe. Und das funktioniert auch. Also ich glaube, man braucht auch so Räume, die man sich selber so ein bisschen schaffen muss. Wenn wir jetzt umziehen, wir ziehen das dann um, dann geht's auch, versuche ich wirklich ein Büro mir zu machen, wo wir arbeiten.
Einfach so deine kleine Ecke, wo du einfach die Gewohnheit hast, wo du dir sagen kannst, okay, das ist Safe Space. Das ist jetzt mein Fantasy Space in dem Sinn.
Ja, und genau. Dann
geht's in die Welt.
Ja, vor allem, was ich auch gelernt habe im Laufe der letzten Jahre, ist, dass so die eigene, dass es in der Wohnung verschiedene Orte gibt, wo man unterschiedliche Stimmungen aufnimmt und auch sich fühlt. Das heißt,
genau,
ein Schlafzimmer ist ein Ort, wo ich einfach, da möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte bei dem Schlafzimmer keinen Schreibtisch stehen haben, weil ich laufe da rein und ich weiß, ich bin jetzt in so einem, jetzt wird entspannt, jetzt komme ich runter Modus, jetzt geht der Tag zu Ende. Da hat Arbeit nichts zu suchen. Und ich glaube, so, wenn man die Möglichkeiten hat, räumlich natürlich, dass man sich wirklich so eine kleine Ecke schafft, wo man sagt, das ist so meine Arbeitsecke und da arbeite ich immer ganz gut. Oder halt, wie gesagt, im Café oder ich glaube in der Bücherei. Ich wollte auch schon immer mal in der Bücherei schreiben. Ich habe es noch nie geschafft irgendwie. Weiß nicht warum, aber.
Ja, dann machst du doch am besten das nächste Mal, wenn du in Italien gehen willst, gehst du einfach in Bücherei. Ja,
also ich muss es mal probieren auf jeden Fall. Wir haben echt eine geile Bücherei hier in Pforzheim. Da hat es auch super geile Plätze zum Schreiben. Sowas. Aber vielleicht gibt es auch andere Leute. Das ist
doch diese mehrstöckige Bücherei, oder?
Bitte?
Das ist doch diese mehrstöckige Bücherei.
Ja.
Ja, dann weiß ich, welche Mannschaft. Die ist echt cool.
Die ist cool, ja. Und ja, natürlich, wenn man sich in so einer Atmosphäre befindet, wo es nach Literatur schon duftet, sag ich mal. Ne?
Das ist genauso wie eine Musikszene, wenn so in deinem Studiokomplex bist und dann links und rechts sind überall Studios und wird gerade gearbeitet oder so, dann bist du automatisch in diesem Rhythmus so, okay, jetzt wird kreativ gearbeitet.
Hast du so einen Ort? Das habe ich gar nicht gefragt. Ja.
So einen Ort? Ich habe tatsächlich, bin ich halt, weil ich dadurch, dass ich mobil bin mit meinem Laptop, ich arbeite von überall. Also ich arbeite von mir daheim, ich arbeite bei meiner Mutter in der Wohnung, ich arbeite bei meiner Freundin im Zimmer. Das ist mir egal.
Gibt es Orte, wo du irgendwie, wo du besser connecten kannst so mit deiner Arbeit?
Nee, weil ich bin, sobald ich Kopfhörer auf habe, verschwinde ich. Also ich bin einfach so vom Kopf her in meinem. Du
bist so ein Chamäleon.
Ja, ich bin einfach so, ich bin zwar da, aber doch. Also wenn ich nicht gestört werde von außen, dann, wenn jetzt zum Beispiel Freundin gerade irgendwas fragt, dann nach 5 Minuten, wenn ich gerade voll im Flow bin oder so, dann versinke ich wortwörtlich in meiner Musik, in der Welt der Klänge in dem Sinn.
Mhm.
Also das ist wirklich arbeitig. Aber so mein Traumort wäre tatsächlich, das habe ich mir auch schon gesagt, irgendwo in der Natur mit einer Anlage, aber halt so professionell dann. Und dann habe ich irgendwo 50 Meter weg halt den Generator stehen und dann halt wirklich im Wald oder mit einer schönen Aussicht hinten dran und du störst halt niemanden. Geil. Aber das ist halt, glaube ich, so dieses Unterbewusstsein, dass du einfach Freiraum hast dann hinter deinem Laptop, ist, glaube ich, so viel wert.
Ja, aber also ich meine, sowas lässt sich ja, also wenn man die finanziellen Mittel hat, aber sowas lässt sich ja realisieren, dass man, ich habe auch so den Traum, dass ich irgendwann mal eine Woche mich wirklich in so eine Hütte. Wir hatten es am Anfang. Aber ich möchte auch mal die Sachen, die ich selber im Film sehe, möchte ich auch mal leben. Dass ich mich irgendwie oder ein langes Wochenende in so eine Hütte einmiete, mitten im Wald, wo ich so einen Kamin habe und wo ich einfach nur wirklich Waldgeräusche habe. Wo mich keiner erreicht oder so, dass ich mal komplett versinke in diesen Gedanken, in dieser Story. Dass sich dann irgendwie die Blätter so neben mir bis zur Hüfte stapeln oder sowas. Da hätte ich schon Bock drauf irgendwie.
Ja, aber dann wirklich handschriftlich oder um im Laptop.
Neben dem Laptop. Halt handschriftlich, das.
Wer weiß? Also ich
wer soll das lesen? Ich kann es nicht mal selber lesen.
Ja, okay, dann wird es problematisch.
Geil, Alter.
Nee, aber so, was mich auch noch mega interessiert, definitiv, ist, wann sagst du eigentlich zu einem Werk von dir selber, egal ob Kapitel, Charakter oder Buch, wann sagst du, okay, jetzt ist fertig? So die, wann sagst du zu deinem eigenen Monk in dir drin oder zu deinem Perfektionismus so, hey, jetzt ist gut, jetzt ist so dieses letzte i-Tüpfelchen gesetzt und dann ist fertig.
Ja. Es gibt immer so einen Punkt, und zwar egal, ob ich Kurzgeschichten schreibe oder ob ich an einem Roman sitze oder irgendwas, wo ich merke, jetzt fühlt es sich hardcore nach Arbeit an. Man kann das schwer beschreiben, es fühlt sich vorher auch schon mal nach Arbeit an, aber es gibt so ein Gefühl, wo ich bereit bin, meine Zeit zu investieren, um Sachen zu überarbeiten, wo ich weiß, das muss jetzt passieren, um das Ganze so gut zu machen, wie ich das möchte, oder um meine Vorstellung von diesem Werk, sage ich mal, zu treffen. Mhm. Und danach kommt irgendwann ein Punkt, wo ich das Gefühl nicht mehr habe, sondern wo ich denke, wo es mich richtig ankotzt, wenn ich jetzt schon wieder daran muss. Also wo ich mich richtig super gezwungen fühle. Und es gibt einen Unterschied zwischen, ich muss mich jetzt kurz überwinden und reinkommen, einfach weil ich jetzt gerade so ein bisschen meinen inneren Kritiker höre, der sagt, ja, es wird doch eh nichts. Oder zwischen, boah, nee, du musst das jetzt wirklich, mir steht die Kotze bis zum Hals, weil ich nicht nochmal zum 15. Mal den gleichen Satz lesen will. Mhm. Und wenn ich den Punkt habe, sobald ich merke, das macht mir gar keinen Spaß mehr, jetzt fühlt es sich absolut gezwungen an, weiß ich, jetzt ist der Zyklus erreicht, jetzt ist das Ende erreicht sozusagen und dann schließe ich es auch ab, auch wenn ich nicht ganz zufrieden damit bin.
Ja?
Ja.
Okay, geil. Bei mir ist es ganz anders. Also ich habe dann auch, so wie du sagst, bis zum Schluss so, aber wenn es mir nicht gefällt, ist nicht fertig, Punkt. Das ist so meine Intention.
Aber ist je was so von dir fertig geworden, dass du sagst, es ist zu 100% gut?
Ja. Echt? Irgendwann, aber ich glaube, das ist nur in der Musik, also für mich in der Musik so.
Okay.
Da drehe ich dann nochmal so 1-2 Dezibel in den Höhen rum, in den Mitten rum, in den Bässen rum und ich merke, jetzt wird's zu viel. Jetzt klingt's nicht mehr so, wie ich es will in meiner Vorstellung. Dann drehe ich das wieder zurück und dann ist für mich dieses Perfektsein da. Ich habe die Töne, wo ich sie haben will. Sie klingen so, wie sie sind. Ja. Die sind schrill, manche sind schrill, manche sind sanft, manche sind liebevoll, manche sind wütend, klingen wütend oder so. Aber irgendwann hast du diesen Punkt erreicht, okay, jetzt ist genug.
Ich weiß nicht, ob man den in der Literatur erreicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Weil ich könnte, also es gibt für jeden Satz wahrscheinlich eine noch bessere Variante, wie man den schreiben kann oder umstellen kann. Und da, ich glaube, da arbeitet man oder überarbeitet man sich tot. Dann wird man nie fertig. Weil bei einem Buch von 300, 400, vielleicht 700, 800 Seiten, je nachdem, was man schreibt für ein Genre, das Ganze 4, 5, 6 Mal zu überarbeiten, 7 Mal zu, man verliert sich in den Details einfach.
Ja, gut, das stimmt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ärger, wenn man so vergleicht zur Musik, zu Autoren da sein.
Und?
Ist das halt so diese, als Beispiel so, 700 Seiten vor dir, ist halt schon Wälzer. Ich habe halt meine 32 Tonspuren und überarbeite die.
Und, das darf man halt auch nicht vergessen, und ich weiß nicht, wie das in der Musik funktioniert, aber es gibt ja Lektoren, Lektorinnen in der Literatur. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einer Literaturagentur Mitglied ist oder man hat vielleicht einen Vertrag bei einem Verlag, dann gibt man ja das Werk raus und dann gibt es jemand Externes, der sich das durchliest. Das genau. Und dann auch sagt, pass auf, in Kapitel 3, da funktioniert der Charakter noch nicht. Aber automatisch natürlich Kapitel 1 und 2 gut heißt. Das heißt, man kriegt von außen auch positiv gesagt, was so funktioniert.
Mhm.
Und das gibt es ja in der Musik nicht, oder? Also, dass da jemand
nochmal drüber guckt. Doch, es gibt tatsächlich so, so habe ich es mitbekommen, selber habe ich noch die Erfahrung zum Glück noch nicht gemacht.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich, wenn du das an Labels schickst oder so, oder du einen Vertrag mit Labels hast, die sage dir dann wirklich, wenn es je höher, desto heftiger, das ist auch klar.
Logisch.
Aber die sage dir auch, wenn du so dein eigenes Werk hast, das ist jetzt meins, dann sage ich dir, wir wollen das aber poppiger haben. Dann musst du das nochmal komplett überarbeiten, dass sich das poppiger anhört, weil es zu hausig ist.
Ja, ja,
aber das ist halt dann nochmal geschwind alles überarbeiten, so alles über den Haufen werfen und dann nochmal neu machen.
Aber
das ist abartig.
Aber geht's ja dann wahrscheinlich eher um Markttauglichkeit, oder?
Ja, das ist Markttauglichkeit in dem Sinn.
Okay.
Aber halt, du hast halt mit denen einen Vertrag eingegangen und je nachdem, was im Vertrag steht, musst du halt machen. Und wenn halt Deadline dann in 3 Tagen ist, dann musst du halt nochmal ein komplettes Lied in 2 Tagen schreiben, dass die das nochmal anhören
können. Also es geht natürlich, wenn man einen Lektor oder wenn man ein Lektorat hat, allgemein geht es ja auch um Markttauglichkeit, aber es geht auch vor allem um handwerkliche Kniffe. Also dass man einfach, zum Beispiel, wenn der Charakter auf Seite 3 blaue Auge hat und auf Seite 60 grüne, und das passiert, weil man einfach so viel Seiten hintereinander schreibt über Wochen, dass man das manchmal verwechselt, dann hat man jemanden, der da drüber guckt.
Und dem fällt sowas auf. Safety first dann.
Und natürlich aber auch, um die Spannung wirklich perfekt zu halten, müsste man Kapitel 3 eigentlich weiter nach hinten setzen. Mhm. So Geschichten. Also, oder funktioniert der Charakter, versteht man überhaupt? Braucht der mehr Backstory? Sowas, weil es gibt natürlich, und ich glaube, das macht es schon einfacher. Wenn man natürlich kein Lektorat hat, weil man sagt, man ist irgendwie ein Self-Publisher, dass ich das auch nicht leisten kann oder man schreibt nur für sich oder so. Wie man dann selber mit sowas umgeht, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, es ist wichtig, dass man einen gewissen Punkt findet, wo man einfach abschließt.
Mhm.
Weil ich glaube, irgendwann wächst man auch aus seinem Werk raus.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also bei meinem letzten Buch war es so, dass ich es auch nicht mehr sehen konnte, weil ich alles zumindest was machbar war in dem Moment, von meiner Seite aus an Kraft und Energie da reingesteckt habe und irgendwann einen Punkt hatte, wo ich wusste, ich kann jetzt nicht mehr, ich will es nicht mehr sehen, ich muss das Baby aus meiner Hand geben, damit es mir besser geht. Und dann habe ich das getan so. Und deswegen bleibt es jetzt so, wie es ist. Jetzt im Nachhinein gibt es Stellen, wo ich sage, hätte ich vielleicht mal anders angegangen, aber es ist ein Dokument. Genau, und es ist ein Dokument dieser Zeit meines Wesens. Genau. Und deswegen soll es auch so bleiben.
Ja, da du vom Lektorat geredet hast, gehe ich mal stark davon aus, du hast das auch schon durchgemacht. Ja. Wie hat sich sowas angefühlt dann? Also so, wo sie dich dann auf, keine Ahnung, Fehler hingewiesen haben, Kritik ausgeübt haben vielleicht. Wie bist du dann damit umgegangen? Weißt du, ich meine?
Ja, also ich hatte eine sehr, finde ich, wohlwollende Lektorin, die das super gemacht hat. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass das unangebracht war. Wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Punkte, wo sie meinte, das würde sie anders machen. Und ich das aber dann aus Stilgründen gelassen habe, weil ich einfach dachte, das möchte ich so drin haben. Und so ein Lektorat gibt einem ja nur eine Stütze oder eine Hilfe. Natürlich ist es so, wenn man Kritik ist immer scheiße, aber Kritik hört halt zum Wachsen dazu. Und da bin ich auch besser geworden im Umgang damit. Also vor ein paar Jahren war ich jemand, wo das überhaupt gar nicht konnte. Ich habe das sehr persönlich genommen, wenn jemand meine Sachen kritisiert hat. Ich dachte dann auch, dass die Person mich nicht mag oder so. Also man überhöht natürlich Dinge auch sofort oder die Beziehung zu dem Mensch. Ich glaube aber mittlerweile habe ich verstanden, dass ich das gehört halt dazu. Also ich bin ja auch kompletter Newbie. Ich habe jetzt einen großen Roman gemacht, der, soweit ich höre, ganz okay ist oder ganz gut ist. Es kann aber auch sein, dass mein nächster absoluter Bullshit ist und die Leute sagen, hey, das geht gar nicht. Und dann muss ich halt wissen, warum. Dann muss ich halt nicht hingehen und sagen, ja, dann hast du halt wohl keinen Geschmack oder sowas. Sondern da muss ich sagen, okay, sag mir bitte konstruktiv, woran liegt's? Hast du was nicht verstanden? War der Charakter dir nicht greifbar genug? Konntest du dich nicht identifizieren? Und ich finde, Kritik muss halt konstruktiv sein. Also wenn jemand mir sagt, pass auf, das und das hat aus dem und dem Grund nicht funktioniert, dann kann ich damit was anfangen. Und dann ist das auch eine Kritik, die...
Da wachst du dran.
Ja, und die vor allem auch wohlwollend, ich sag's nochmal, gemeint ist, dass jemand sagt, hey, pass auf, ich möchte dir weiterhelfen, besser zu werden in dem, was du tust. Und deswegen investiere ich Zeit in dein Schaffen, lese mir das durch und dann sage ich dir ehrlich, wie ich es finde. So, und dann bringt es mir aber nichts, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich fand's kacke. Und wenn ich dann sage, ja, warum? Ja, einfach, ich fand's halt scheiße, es war nicht meins. So.
Ja, das kann ich genauso wenig abhabe.
Und dann muss ich sagen, hey, dann, okay, also dann, sorry, ja, aber was soll ich jetzt machen? Also mir hilft das nicht weiter. Dann sag mir bitte, was du schlecht fandest und warum. Oder? Ja,
du brauchst halt einen Mehrwert davon, dass du weißt, wo du dran
bist. So sieht's aus. Genau, so sieht's aus. Und dann finde ich Kritik auch angebracht. Und auch natürlich in Zeiten von Internet. Und ich muss echt sagen, von Glück, ich bin davon bisher befreit, aber mich hat noch niemand großartig angegriffen, verbal oder beleidigt im Internet oder sonst irgendwas.
Was so Instagram-mäßig oder Facebook?
Ja,
oder
bei den Socials irgendwo. Ja, ja. Aber das wird kommen, hundertprozentig. Ja, also auch, weil ich... Nicht. Ja, aber ich habe natürlich auch, muss nicht, aber auch jetzt in die Hüter der gläsernen Orchidee habe ich auch Themen wie Queerness zum Beispiel mit drin. Also dass Sexualität, Rassismus, was weiß ich. Und das sind sowieso super aufgeheizte Themen in unserer Gesellschaft.
Ja, das stimmt.
Und da wird es mit Sicherheit jemand geben.
Der anderer Meinung ist.
Der anderer Meinung ist, ja. Und der das aber nicht so sagt, sondern der einfach sagt, du linke Zecke, ich zünd dich an, du rothaariger Bastard, was weiß ich. Ja. Sorry, bin mal kurz in so einen Rant verfallen. Und dann werde ich das halt abnicken müssen. Und dann werde ich damit leben müssen, dass jemand...
Du, da gibt es so ein ganz einfaches Ding. Da kannst du auf so eine Mülltonne klicken und dann das Kommentar einfach löschen und am besten den User blockieren.
Ja, wobei auch hier, es ist natürlich schon so, dass, wenn ich zum Beispiel auf diesen Socials unterwegs bin und ich mache einen Post und ich merke, dass nach 2 Stunden keinen interessiert, was ich da mache. Oder dass ich zum Beispiel eine Frage stelle und frage, hey Leute, wollt ihr, was lest ihr gerade? Und ich merke, nach 3 Tagen kein Mensch hat darauf geantwortet, dann macht das was mit mir. Ich möchte, auch wenn ich mir das dann eingestehen will, aber natürlich denke ich, schade, was juckt es die? Mittlerweile ist das ein Bruchteil einer Sekunde und ich kann das wieder weglegen. Das war früher auch mehr. Also, dass ich mich, da kann man sich auch drin verlieren. Und sowas ist auch sehr gefährlich, finde ich.
Oh ja.
Aber das ist ja auch eine Form von Kritik. Also, so zu tun, als würdest du gar nicht existieren oder als würde das, was du tust, nicht existieren, ist auch eine Form von Kritik.
Mhm. Ja.
Und das ist eine, finde ich, die mich eigentlich noch mehr trifft.
Ja, aber ich finde so Social-Kritik finde ich nicht so wichtig wie wirkliche Mehrwertkritik von Leuten, die interessiert sind an dir. Weißt du, ich meine, weil ja, manche, ja, da muss man schon differenzieren, finde ich so. Klar, sie sind Follower von dir in dem Sinn. Aber wenn sie einfach gerade keinen Bock haben, einfach diesen Knopf zu drücken oder zu schreiben, ey, ich lese gerade bla, 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 bla von dem und dem, weißt du, ich meine, dann juckt es doch nicht.
Aber find, ja, das stimmt schon, ja. Aber findest du nicht zum Beispiel, wenn du jemandem was zeigst, was du gemacht hast, also ein Lied von dir, mhm, ja, ist das doch ein Unterschied, ob derjenige das hört und dir sagt, hey, pass auf, ich fand den, das Intro fand ich schlecht oder Mittelteil fand ich nicht so gut, mhm, als wenn jemand einfach sagt, ja, ja, aber okay. Und dann direkt das Thema wechselt und so tut, als hättest du das gar nicht gemacht. Das ignoriert, was du tust. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß.
Das
ja,
so abtut, das als triggert, wenn das komplett unwichtig ja, ist. Das finde ich, triggert, das verletzt mich.
Ja.
Also sowas trifft mich viel mehr, als wenn du wirklich sagst, das finde ich schlecht.
Ja. Ja, ich weiß, was von das Gefühl kenne ich. Das ist unangenehm. Ich finde, das ist richtig unangenehm und man geht echt schwer damit um und es
das finde ich schwer, auch ja,
an einem.
Ja.
So diese Unwichtigkeit, dieses Bedürfnis von, du willst eigentlich gesehen werden. Und das genau, wird einfach so unter, und das geht einfach unter. Du hast monatelang an einem Lied geschrieben
oder du hängst da dein Herzblut rein. Und, ja, 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 genau.
Und dann kommt so, ja, ja, war okay. Und was hast du sonst gestern so gemacht? So, Alla.
Ja, genau.
Und das ist was. Messer in der Tasche.
Und natürlich muss man sagen, die andere Person hat vielleicht überhaupt gar nicht den Bezug dazu. Oder ist sie gar nicht die Zielgruppe? Weißt du, also das ja, weiß man ja gar nicht. Aber trotzdem ist das so, wie wenn man dich als Person ablehnt.
Mhm.
Wie wenn man deine Persönlichkeit ablehnt, weil ja, da ein Stück von dir drinsteckt und das trifft dich.
Ja, da, aber daran ich, merkst du doch, was Echtheit ist und was halt Fake in dem Sinne ist. Weil Leute, die
ja, ja,
das gar nicht haben, die können sich ja auch mit ihren Werken nicht identifizieren, weißt du, ich meine, die sind ja auch dann kaum oder gar nicht mit Herzblut dabei.
Ich finde aber auch, dass einem das selber hilft, auch wirklich die eigene Zielgruppe zu definieren. Mhm. Weil ich finde, Zielgruppe und zu wissen, für wen man das macht, wenn man zumindest Geld damit verdienen will. Also wenn da ein bisschen Wirtschaftlichkeit irgendwann entstehen soll, ja, mhm, ist super wichtig.
Ja, das,
also es wird nichts bringen, wenn du jemandem, der, keine Ahnung, seit 20 Jahren zu Rock am Ring geht,
mhm,
wenn du dem deinen House-Track zeigst.
Ja, das stimmt.
Obwohl, und sage, ja, aber der wird wahrscheinlich einfach grundsätzlich ablehnender gegenüber sein. Weißt du, ich meine? Und das wird ja nicht, das wird ja nicht die Kundschaft sein, die das kaufen soll. Sondern mhm, eigentlich solltest du dich an Leute wenden, die Interesse an dieser Musik haben.
Aber manchmal ist es so cool, das habe ich auch schon mehrmals jetzt schon mitbekommen, dass ja, wenn du einfach der falschen Gruppe dein Werk zeigst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja Hausproduzent in dem Sinn,
ja,
aber ich zeige jetzt den Leuten, die Schlager hören, zum Beispiel meine Musik. Und ich würde aber gerne auch wirklich eine ehrliche Meinung davon haben, wie die das auffassen, was die dazu sagen. Und dann diese Kritik nehmen und dann doch noch vielleicht aus einer ganz anderen Blickrichtung
ja,
an dieses Werk rangehen.
Wenn man damit arbeiten kann und dich das weiterbringt auf deinem Weg, ja.
Ja, toll. Also deswegen meine Musikrichtung, was ich habe, sind, glaube ich, wirklich.
Man kann auch Einflüsse damit reinnehmen, natürlich, genau, klar. Das stimmt schon.
Das ja, sind einfach so einzelne Einflüsse. Es kann sein, dass ein Rhythmus ich von einer ganz anderen Musikrichtung habe, wo aber mega dazu passt.
Ja, ja.
So einfach, man sagt zu mir zum Beispiel bei Schlager, ist halt der Grundbeat genauso wie Haus, nur ist Haus aggressiver, deswegen hören es die Leute nicht und stupider in dem Sinn. Okay. Aber deswegen schlage ich einfach so, ja, du hast halt immer noch dieses
ja, stimmt.
Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen Haus, Techno und Schlager? Weißt du, ich meine, der Grund ja, ist derselbe.
Ja, aber andere Dinge nicht.
Ja, eben, aber diese andere Dinge machen sie aus. Aber der
total,
Grundbeat, ja, ja, der Kick und Bass ist selbe.
Es ist beides für Leute, die, sag ich mal, gut gelaunt unterwegs sind.
Wir gucken uns gerade an und wissen beide dasselbe.
Wir haben beide dasselbe gedacht. Ja, die einen trinken halt Bier und die anderen fressen Teile, aber
so in etwa.
Aber beide haben Spaß und mögen Andrea Kiebel.
Oh Gott.
Wahrscheinlich.
Nee, du hast am Anfang gesagt, dir muss was einen Mehrwert geben. Dementsprechend kommen wir jetzt zu der nächsten Frage von mir.
Mhm.
Dieses, holst du dir auch Inspiration von anderen Leuten? Also ich rede jetzt nicht von anderen Wegen, sondern wirklich von, hast du schon mal Biografien auch gelesen von Leuten?
Ja, ja. Klar.
Und hast du da auch Techniken von den Leuten dann auch ein bisschen abgeguckt, ausprobiert? Mit Sicherheit.
Ja.
So.
Ja, absolut.
Also, sag mal ein paar Beispiele so. Was ist so dein größter Einfluss, was du sagst, okay, das hat mich gecatcht, das hat mich mitgenommen? Oder mehrere?
Also ich würde sagen, Brandon Sanderson als Fantasy-Autor ist wahrscheinlich einer, der mich extrem stark beeinflusst hat, weil der einfach weil der es schafft, über sehr, sehr simple Sätze komplexe Inhalte wiederzugeben. Auf eine Art, die ich so, glaube ich, noch nicht gelesen habe im Bereich Fantasy. Mhm. Nicht verschnörkelt, nicht verkünstelt, sondern wirklich Base Speech, sage ich mal, ganz normaler Text, auch die Dialoge, wie die miteinander reden und sowas. Und trotzdem schmälert es nicht dieses Gefühl, dass man sich in so eine Fantasy-Welt begibt. Und das, finde ich, hat er super drauf. Kann ich jedem nur mal empfehlen. Also gerade die einfacheren Solo-Geschichten oder sowas, die Standalones, sind super. Mhm. Und Stephen King ist jemand, bei dem man einfach, glaube ich, gut lernen kann, wie man allgemein mit Schreiben umgeht. Mhm. Der hat ein Buch vom Schreiben und Leben, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ist seine Biografie. Der hatte vor vielen Jahren mal einen Autounfall, wo der angefahren worden ist und dann im Krankenhaus lag. Und da war es auch stellenweise kritisch. Also man wusste nicht, ob er durchkommt und sowas. Mhm. Weil er hat auch so eine Routine, dass der immer zwischendrin einen kurzen Walk macht draußen. Und der ist dann so eine Serpentine langgelaufen, wurde angefahren und der typisch wegfahren. Und hat ihn liegen lassen. Nee. Ich glaube, Hüfte mehrfach gebrochen und was weiß ich. Also der ist ja auch nicht mehr der jüngste Typ.
Nee.
Und der hat dann im Krankenhaus hat er das Buch geschrieben. Weil er dachte, er hat schon immer so eine den Gedanken gehabt, das mal irgendwie auf Papier zu bringen, mhm. wie er rankam ans Schreiben und sowas. Und das ist so ein Buch, das gilt in der ganzen Branche als wegweisend für jemanden, der sich damit auseinandersetzt, weil der so eine ganz geile, lockere Art hat, wie mhm. der da rangeht. Der hat so seine Routine, der hat, glaube ich, auch so einen Wordcount, den er am Tag macht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel.
Ich glaube, bei ihm ist schon eine Menge.
Ja, ich glaube, 3 bis 5 Seiten oder so am Tag. Der hat ja auch einen super krassen Output. Also ja, hat er mehrere Romane, ich glaube 3 oder 4 im Jahr oder so. Mhm. Der schreibt aber auch jeden Tag. Also da schreibt er an Feiertagen und so. Der hat keine Pause, weil er sagt, das erfüllt ihn halt einfach. Mhm. Aber er sagt, wenn er diesen Count erledigt hat, ist für den Tag fertig. Egal, wie schnell er war. Also wenn er eine Stunde braucht, hat sich's für den Tag erledigt und der Rest hat er frei.
Oh, das ist cool.
Was auch eine coole Variante ist, ja.
Und so gleicht sich halt aus, wenn man 10 Stunden braucht und wenn man eine Stunde braucht.
Ja, total, ja. Aber dann freust du dich halt, weil du irgendwie gut durchkamst und denkst, hey, cool, jetzt habe ich voll viel Freizeit. An anderen Tagen muss man sich halt etwas durchbeißen.
Ja, aber so ist überall.
Genau, richtig. Und das ist eh so ein Typ, finde ich, der auch, der hat ganz viele Jobs gehabt nebenher, hat auch ganz, ganz viele Absagen bekommen über Jahre hinweg. Carrie, also sein Durchbruch, lag im Müll. Das Manuskript, das hat seine Frau wieder rausgeholt, weil sie es zufällig gesehen hat und hat dann durchgelesen und hat gesagt, hey, das ist gut, schick das nochmal weg und so. Und der viel mit Niederlagen umgegangen ist, auch privat, Alkoholismus und was weiß ich. Also, und wenn du den dir dann anhörst, wie der da durchkam und wie ihm Schreiben geholfen hat und wie der für sich halt einfach einen Weg gefunden hat, Schreiben in sein Leben zu integrieren und davon zu leben, finde ich, ist das super interessant. Aber ich würde immer rechts und links gucken. Also, ich weiß auch, ich habe ist gar nicht so lang her. Da gab es auch beim Thalia so eine Taschenbuchjagd, glaube ich, heißt das. Da kriegst du immer so für zum Preis von 2 Büchern kriegst du 3 Taschenbücher.
Naja, okay.
Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das war, glaube ich, während der Klinikzeit, wenn wir in der Klinik waren, letztes Jahr meine ich. Wir kaufen jetzt 3 Bücher und sie soll mir die raussuchen. Und zwar Bücher, die ich niemals lesen würde. Und dann lese ich die, einfach um zu wissen, was abseits meines Genres passiert, wie Leute schreiben und sowas. Mhm. So, und ich habe 1 Buch habe ich geschafft.
Oh Gott.
Und das war so schlimm, weil das für mich so beschissen geschrieben war. Das war irgendwie so ein irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Oma, die in England irgendwie so Fälle löst. Mhm. Also so irgendwie so, ja, Privatdetektiv-Ding.
Also so richtig stumpf und
ja, und das war aber auch komischerweise, habe ich danach rausgefunden, irgendwie Band, was weiß ich, 14 von der Reihe. Und das ist super bekannt.
Oh, krass.
Und auch super beliebt. Und ich glaube, dass die Zielgruppe auch irgendwie sehr alt ist. Also wahrscheinlich 60, um die 60 oder sowas. Also ich glaube, die Autorin hat auch schon ein gewisses Alter. Mhm. Und ich finde aber, handwerklich ist das so schlecht geschrieben. Also die Dialoge sind eine Katastrophe. Dann gibt es ganz oft Ausrufezeichen am Ende des Satzes. Und jeder, der sich mit Schreiben auseinandersetzt, kriegt sofort am Anfang gesagt, benutzt fast keine Ausrufezeichen. Ausrufezeichen sind ganz selten, weil man macht einen Punkt, weil du halt angeschrien wirst sonst von den Charakteren. Und wenn du halt irgendwie über 10 Seiten das Gefühl hast, jemand schreit dich an, und zwar, wenn der einfach nur sagt, bring, keine Ahnung, bring Brötchen mit oder sowas. Bring Brötchen mit! Bei allem.
Ja? Ja, aber hey, du, ab Ü60 nimmt ja aus, Gehör so ein bisschen erweischt, da muss man halt auch dementsprechend lauter.
Ach so, meinst du? Ja, aber weißt du, das Problem wird dann, wenn es dann heißt, bring Brötchen mit, flüsterte sie.
Ja, okay, das wird Problem. So. Also Satzzeichen und so muss man dann schon lernen.
Und ich habe das wirklich, ich habe mich durchzwingen müssen durch dieses Scheißbuch. Ich werde auch nicht sagen, wie es heißt.
Durch das
aber
bescheidene Buch,
ich habe das zugeklappt und ich habe gedacht, geil, ich werde meine Dialoge niemals so machen. Niemals werde ich so viel Ausrufezeichen. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich beim Schreiben, sobald ich einen Dialog habe, geht bei mir so eine Warnblinkleuchte im Hinterkopf an und sagt mir, achte drauf, dass du wirklich nicht aus Versehen ein Ausrufezeichen machst.
Ja, aber manchmal ist doch auch ein Ausrufezeichen in dem Sinn angebracht.
Total.
Aber nicht, wenn es halt heißt, ihr holt Brötchen, Ausrufezeichen, flüsterte sie.
Aber
schwierig.
Man kann das ja sehr gut benutzen, auch um jemanden zu charakterisieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Charakter hast, der immer sehr, sehr leise redet oder sehr mit einer leisen Stimme redet, der nicht so aufbrausend ist oder sowas. Und wenn du dann an der Stelle zeigst, dass der wütend wird und du auf einmal ein Ausrufezeichen benutzt, wirkt es bei dem Leser sofort, denkst du, okay, der Typ ist in Rage-Mode.
Ja, ja.
So, und dann kannst du auch Nuancen setzen. Das ist wie Freiräume, wie Absätze zum Beispiel. Ich hasse auch Bücher, die einfach keine Absätze haben, wo so ein Fließtext, weil das einfach müde macht beim Lesen.
Ja, das kenne ich. Wenn so mal zwei Seiten oder so, wenn du Doppelseite hast und dann hast du zwei Seiten und du hast keinen Absatz. Ich denke so, gefühlt brauche ich jetzt 100 Jahre zum Lesen.
Genau.
Und die nächste Seite hast du einfach so drei Absätze, dann denkst du, das geht schneller. Obwohl dieser Absatz eigentlich nur so fünf Wörter auslässt. Aber vom Kopf her ist das einfach, du bist flüssiger.
Ja, auch finde ich, von der, also nicht nur von der Lesbarkeit, sondern auch von der Textwirkung her. Also wenn man Leerstellen lässt, leere, leise Stellen, betonen die Lauten. Das funktioniert in der Musik genauso wie im Schreiben. Wenn man Dialoge hat zum Beispiel, wo nur ein Satz nach dem anderen kommt, mehrfach ineinander, so sechs oder sieben Wortwechsel, dann wirkt das ganz anders, als wenn ich jedes Mal hinschreibe, sagte er, antwortete sie, sagte er, sondern einfach nur den Text für sich stehen lässt. Dann wird es schneller, man hört es schneller im Kopf, genau. Und so kann man mit Sachen spielen einfach. Und das muss man wissen. Dazu muss man sich halt auseinandersetzen mit dem Handwerk.
Ja, definitiv. Nee, aber sonst, was hast du so mit Ideenfindung? Wie gehst du an Ideen ran? Wie kommen die bei dir? Weil wenn du jetzt schon Biografien gelesen hast und so und von anderen Leuten auch Geschichte gehört hast und so, wie kommen die bei dir hoch? Also wie tust du die kreieren? Wie tust du die Welt, die du kreierst, erschaffen?
Also meistens in Form von, dass ich so mehrere Sachen mix. Also Ideen kommen mir eigentlich immer. Und ich glaube auch jeder, der schreibt, oder wahrscheinlich kennst du es auch, Ideen finden ist überhaupt gar nicht das Problem. Also Ideen habe ich immer irgendwo, die finden mich immer. Das Schwierige ist, die so umzusetzen, dass die Sinn geben. Also dass das Ideen sind, die auch wirklich lang was taugen. Ich habe das beim Fernsehgucken, ich gucke eine Serie und denke, boah, geil, die Situation, wenn man die jetzt irgendwie rumdreht, fände ich das ganz witzig, dann hole ich mein Handy raus, schreibe mir das in die Notiz-App. Zum Beispiel. Oder man sitzt in der Bahn, fährt irgendwo hin, lässt so den Blick schweifen draußen über die Landschaft und dann kommt auf einmal ein Gedanke aus dem Nichts. Weil man irgendwie einen Baum sieht, der irgendwie strange aussieht oder sowas. Egal was. Und ich glaube, das Schwierige, da geht es dann wirklich ans Eingemachte, wenn man rangeht und sagt, okay, wie nehme ich das, wie kombiniere ich das? Ich habe jetzt einmal eine Idee für ein Setting und ich habe einmal eine Idee für einen Charakter und wie kriege ich die zwei zusammen? Oder ich habe irgendwie eine Idee für eine geile Story, der Charakter würde doch super da reinpassen, um das zu unterstreichen und sowas. Und so im Prinzip. Aber da habe ich keine Probleme mit, eigentlich mit Ideenfindung.
Aber das finde ich interessant, weil du es gezeigt hast, du hast so ein Setting, du hast den Charakter, dann hast du noch mal irgendwas anderes im Hinterkopf noch da geholt. So ähnlich ist zumindest bei mir in der Musik. Ich habe zum Beispiel ein Projekt, da habe ich nur eine Melodie und den gewissen Ton da dazu programmiert. Und dann habe ich da 5 Stunden schon dran gearbeitet, aber die wird nie was. Und irgendwann Monate später erinnere ich mich dran, wenn ich ein ganz anderes Projekt mache, warte mal, da habe ich doch voll die geile Melodie, die würde doch voll dazu passen. Und dann nehme ich einfach nur diesen einen Part zu der jetzigen Melodie.
Genau.
Und dann habe ich das schon wieder mitverarbeitet.
Genau.
Das ist so richtig Mehrwert haben dann in dem Sinn. So einfach deine Ideen, auch wenn du für den Moment meinst, die sind nicht tauglich, sehr einfach liegen lassen, behalte vor allem, niemals was löschen. Das ist sowas, wo ich im Studium auch mitbekommen habe.
Ja, ich habe ja Notizbücher voll mit allem. Also.
Ja, weil irgendwann wirst du irgendwas davon brauchen. Ja. Ich speichere mir auch sämtliche Töne, wo ich programmiere, speichere ich mir irgendwie ab.
Ich habe auch von Die Hüter der gläsernen Orchidee, da geht es ja um einen Jungen, der zusammen mit einem Doktor durch die Gegend zieht. Und ich habe das, da kann ich mich noch dran erinnern, irgendwo in den Nachrichten ging es um Kinderärzte oder sowas. Und dann kam so ein ganzes Nachrichtenteam war in irgendeiner Kinderpraxis und dann saß so ein kleiner Junge da, der war super verschüchtert. Und nebendran war so ein ganz unfreundlich aussehender Arzt mit so einem zerfurchten Gesicht. Mhm. Und ich fand die Kombination von einem kleinen Jungen und einem alten Arzt, die zusammen irgendwie passen. Mhm. So interessant, dass ich das halt mir eingespeichert habe. Ich hatte damals noch gar keine Ahnung, dass das in die Geschichte einfließt. Aber ich fand das irgendwie, ich weiß nicht warum, das war so ein Geistesblitz und ich dachte, ey, irgendwie finde ich das Duo strange, mhm. aber interessant halt.
Aber das spielt ja auch Bauchgefühl dann wieder eine Rolle.
Ja, super, super stark, klar.
Weißt du, wenn das nicht so gecatcht wäre oder du das nicht so catchy fandest, dann hättest du auch niemals genommen, oder?
Ich glaube aber, das macht vielleicht auch, man redet ja oft auch drüber, wie viel Talent jemand braucht oder wie viel Handwerk ausmacht und sowas. Und ich bin eigentlich ein Verfechter der Meinung, dass ich sage, Talent ist 5% und 95% ist Handwerk. Ich glaube, man kann sich viele Dinge selber beibringen, wenn man dranbleibt und wenn man wirklich Zeit investiert und Leidenschaft hat und sowas. Und ich glaube aber sowas jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist dieses Talent in Gänsefüßchen. Mhm. Wenn jemand dran sitzt und so eine Situation sieht, irgendwie Personen sieht und denkt, Moment mal, das könnte eine geile Geschichte abgeben. Das unterscheidet den Schreibenden vom Nichtschreibenden oder dem Produzierenden vom Nichtproduzierenden, weil man dann in dem Moment, weil man so offen ist für so Einflüsse von außen, die andere Leute gar nicht registrieren, weil man so feine Fühler hat,
dass
man
irgendwie feine Antennchen.
Genau, die Antennchen ausstreckt, dass man sagt, Moment mal, in diesem eigentlich normal aussehenden Szenario, irgendwas spricht mich da an. Ich weiß vielleicht noch nicht genau was, aber ich speichere mir das mal ab und vielleicht komme ich mal irgendwann drauf. Mhm. Und diese Energie da wahrzunehmen, dass da gerade was passiert, ich glaube, dass das halt vielleicht manche Leute einfach nett haben und dass die dann auch später halt einfach nett ins Kreative reingehen und ins Künstlerische reingehen.
Ich glaube eher, das hat wirklich jeder, aber bei manchen ist einfach so untergraben.
Das kann auch sein, ja.
Weil,
ja,
also ich war auch mal zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, so, ich war ja auch mal festangestellt bei einer Firma und da habe ich auch so davon gesprochen, ja, ich mache das jetzt nur ein paar Monate, um Geld zu verdienen für Studium, ich habe gerade Studiumpause und so. Und ja, was studierst du? Naja, ich will unbedingt mehr Musik machen, so bla bla bla. Da komm, hör doch auf, mach was Gescheites, so auf dir.
Na klar.
So, ja, okay. Hm.
Ja.
Da habe ich doch geschwätzt mit dir, werde ich niemals so gut werden. Weil, also direkt so Träume kleinreden und so von anderen, weil man selber aufgehört hat, so Träume finde ich schon. Oder man niemals vielleicht geträumt hat, weil man es einfach über Generationen verlernt hat. Weißt du, ich meine?
Ja, wobei. Ich weiß auch gar nicht, ob das Träumen, also Träumen ist ja auch so ein bisschen irgendwie, das hört sich immer so an, als wenn das so unrealistische Ziele sind, finde ich. Träumerei und so ist ja auch so ein...
Ja, aber mit Träumen fängt es ja erst an. Du träumst als Kind immer von was Großem, aber irgendwann denkst du halt, okay, aus einem Traum wird halt ein Ziel.
Aber ist das jetzt so groß? Also ich finde auch irgendwie, zu schreiben oder auch Musik zu produzieren, ist doch jetzt nicht groß. Wenn
kommt
ich jetzt
sage,
ich will auf den Mond fliegen und so, dann muss ich sagen, okay, ja.
Oder, das ist groß.
Oder ich will Präsident von Amerika werden oder mein eigenes Land gründen oder was weiß ich. Ja,
aber so fängt es doch an.
Ja,
meiner
schon.
Meinung nach genau so fängt es an.
Ja, aber ich finde das halt diese...
Du setzt dir ein Ziel und dann geht's ab.
Ich finde so, halt...
dann guckst du, was bei rumkommt.
Ja, ja, schon, klar. Aber gerade um auf diese Reaktion von diesem Arbeitskollege einzugehen, dass sowas halt klein gemacht wird, weil wir halt so eine ganz komische Vorstellung davon haben von Leuten, die eben so Kunst machen.
Ja,
die gar nicht, die unrealistisch ist. Also es gibt auch so Leute, die sagen, ja, habe ich auch schon gehört zu mir. Warum willst du ein Buch schreiben? Da stehen doch schon ganz viele in dem Regal.
Echt jetzt?
Wie willst du praktisch überleben in dieser Menge?
Ja.
Und ich sag mir, ja klar, aber weißt du, jeder, der hier eine Arztpraxis aufmacht,
denkt sich dasselbe.
Ja, der denkt sich, ich mache jetzt eine Praxis auf, neben 10 anderen Arztpraxen, die die Straße runter sind. Ja. Das sagt doch auch keiner. Also ein Arzt, es gibt doch schon genug Ärzte.
Ja, total.
Weißt du, ich meine, also, oder Musik, das sind solche Dinge, die braucht man doch immer. Und jeder bringt seine eigene Ansicht mit. Du machst eigene Musik, die sich von jedem anderen Hausproduzenten unterscheidet, weil du bist. So, genau. Und so ist das auch mit Büchern und sowas. Und ich finde auch diesen Erfolgsgedanken, naja, da muss man das Geld mit verdienen. Das hat man auch komischerweise so im Sportbereich oder sowas hat man das gar nicht. Also wenn jemand irgendwie, du gehst ja auch ins Fußball.
Mhm.
Ja, du sagst, gestern war ein Spiel, hatte ich dir vorhin erzählt, gestern war Fußball. Du bist doch nicht ins Fußball und hast gedacht, entweder spiele ich in der Bundesliga oder das hat eh keinen Sinn.
Man spielt, weil man Spaß an der Freude hat.
Genau, es sagt doch keiner zu dir, wo du gesagt hast, hey, ich gehe in den Fußballverein, hat doch keiner zu dir gesagt, hä, bist du dumm? Du wirst doch nie im KSC spielen.
Ja.
sondern die Leute sagen, ja klar, du gehst dahin, du zahlst vielleicht auch Geld, weil es dein Hobby ist und weil du Spaß hast damit. Und die ganz Guten, die super hartnäckig sind und die vielleicht auch dieses Talent mitbringen, das sind die, die vielleicht irgendwann beruflich davon leben können. Und das ist genau so bei uns auch.
Ja.
Das ist genau das Gleiche. Ich mache das, weil mich das erfüllt, so wie du auch. Und irgendwann kann man vielleicht davon leben, vielleicht kann man auch nicht ganz davon leben und muss nebenher noch arbeiten, was übrigens sogar auf einen Großteil der Spiegel-Bestseller-Autoren zutrifft, dass die nebenher noch arbeiten. Muss man auch mal kurz gesagt haben.
Oh, krass, okay. Ja. Das ist auch eine
Also es gibt Info. Eine Handvoll Menschen in Deutschland an Autoren, die davon leben können, komplett. Es gibt nicht viele, ja. Aber das ist okay,
Mann. Glaube ich, in der Musikindustrie ist das ganz anders.
Wobei, meinst du?
Ja, weil bei uns gibt es halt auch so Sachen wie Ghost-Producing und sowas.
Das gibt's ja bei uns auch.
Wo du halt wirklich Werke schreibst für die Großen, aber du deswegen Geld bekommst.
Gibt's bei uns auch Ghostwriting?
Ah ja, dann gibt's Mixing Mastering Engineer, so wie bei euch BS Lese
Lektorat. Ja.
So und so gibt's bei uns so dieses Mixing Mastering Zeug, wo du anbietest dann und so. Aber ich glaube trotzdem.
Also ja, aber wie viele deutsche DJs gibt's, die, wo man sagt, die sind international bekannt?
Oh ja, okay. Deutsche DJs sind das eine. Aber ich meine generell international. Weil in Deutschland DJs sind so, das ist ja mehr Techno-Szene. Deutschland ist Techno-Szene.
Ja, ja, klar.
Das ist, also das hat ja
nichts mit mir zu tun. Berlin und so ist ja alles.
Ah, ja, also das ist mehr Melodic Techno, aber wahrscheinlich eher sogar schon Hardtech und wenn nicht sogar Darktech und so. Also das ist gar nicht meins. Aber okay. Da in dem Genre, wo ich mich befinde, sind eigentlich die meisten, weil die Einnahmen sind einfach anders da. Weil es ist ein Unterschied, ob du halt ein Buch von 300 Zeilen in Hand nimmst und das über Wochen hinweg liest und du das halt dementsprechend kaufst. Oder du jeden Tag Lieder anhörst. Weil du hörst ja zum Beispiel so Musik wie so Avicii oder so, was im Radio läuft. So, du hörst es ja einfach nebenher, das läuft einfach. Lesen musst du aktiv machen. Musik hören machst du passiv. Weißt du, und so kriegst du die Klicks im Spotify, in Deezer, in Apple, in iTunes und so weiter und so fort, kriegst du ja einfach, indem du nichts tust. Du hast ja was dafür getan, aber das kann Jahre in Spotify bleiben, kriegst du immer noch dein Geld. Weil du einfach deine konstanten Hörer hast.
Ja gut, aber das hast du ja auch durch Büchereien und sowas. Hast du das ja auch noch im
Prinzip. Ja, klar.
Aber du bist ja nicht in die Musikproduktion rein, hast gesagt, hey, ich werde der nächste Avicii oder ich lasse es. Also es gibt ja nicht nur, ich bin super krass erfolgreich oder ich bin scheiße, sondern es gibt einen Mittelweg von, ich kann vielleicht ein paar Euro damit verdienen, wenn es gut läuft, kann ich sogar meine Miete davon zahlen und das ist okay. So.
Vor allem, also ich finde, man muss halt sich auch einzelne Ziele stecken.
Ja,
also nicht so,
Baby
yo,
Steps.
Also ich bin schon in dem Glaube reingekommen, yo, ich will von der Musik leben, was ich mache. Das ist definitiv so. Aber das ist das Endziel. Aber ich habe schon so häufig mich selber drin verloren. Ich glaube, du genauso, indem du gesagt hast, so, hey, ich habe das Endziel, aber wo ist mein nächstes Ziel? Weißt du, ich meine so, wo ist dieser nächste Zwischenstep?
Du das stimmt schon, klar.
Du kannst nicht 100 Stufen nach oben gehen auf einmal, ohne die einzelnen Etappen da dazwischen zu nehmen.
Das stimmt.
Und da ist dieser Merksatz in mir so, der Weg ist das Ziel, ganz anders da gekommen auf einmal. Weil du wirklich Schritt für Schritt lernst und deine Erfahrung sammelst. Und ich bin, seit ich Musik mache, so viel erfahrener geworden und so viel ruhiger geworden in mir drin. Ich habe so viele Facetten von mir kennengelernt, wo ich eigentlich niemals wusste, dass sie überhaupt in mir drin sind.
Journey before Destination will ich kurz mal für die Brandon Sanderson-Fans einwerfen. Die wissen, was ich meine.
Also das ist wirklich, apropos, gell? Folgetitel.
Was denn?
Was mir gerade redet.
Ach so.
Das ist total geil. Einfach random, Alter, von einem Interview auf so.
Naja gut, aber so ist das halt. So, manchmal ist das so.
Ja, ja.
Aber wir können gern, ich weiß nicht, wie sieht's interviewtechnisch, wie sind wir denn zeitlich gerade eigentlich?
Ich wollte die ganze Zeit auf mein Handy gucken, aber
ich will
den Schlüssel nicht raschen.
Ich dachte, du siehst das hier vielleicht.
Nee. Also ich glaube, wir sind jetzt eine Stunde.
Auch dann würde ich sagen, okay. Sollen wir, oder hast du noch was?
Also, nee. Ich bin jetzt perfekt durch. Ich habe sogar Zwischenfragen gestellt, mein roter Faden.
Na dann, okay. Sollten irgendwelche Sachen unklar sein, wisst ihr, wo ihr uns erreicht? Wir freuen uns super auf den Austausch.
Ich glaube, zum Abschluss, das hat mich auch gefragt.
Als
kleine Basic-Frage noch so, wie wird man eigentlich so, wie kommt man dann zum Schreiben, wie startet man? Ich glaube, das hast du am Anfang schon vorweggenommen, aber einfach so zum krönenden Abschluss. Wie startet man am besten?
Ich zitiere Nike. Just do it. That's it. Kauf dir einen Block, kauf dir einen Stift und schreib. Und wenn du ein Handy hast, kannst du auf der Handy-App schreiben. Wenn du einen Rechner hast, kannst du in Word schreiben. Es geht erstmal nur darum, es zu tun. besser wird man automatisch.
Indem man einfach die Fehler anerkennt und aus Fehlern lernt.
Ja, und vor allem einfach, indem man es macht.
Genau.
Wir werden in allem besser, so wie wir als Babys nicht laufen können und als Erwachsene gehen können. Das sind Dinge, die natürlich kommen, aber sucht auf keinen Fall den Perfektionismus in dem, was ihr tut, sondern macht es, weil ihr Spaß daran habt und dann kommt der Rest von alleine. Das ist einfach so.
Für andere ist das Gute, was man macht, perfekt. Man muss nicht perfekt
sein. Ja, so ist das. Das ist doch schön, ja. Das stimmt.
Und mit diesen Worten würde ich mal sagen...
Ja, mit diesen Worten würde ich überleiten zu abonniert uns.
Folgt uns.
Es ist immer wieder das Gleiche. Ihr müsst die Glocke läuten, Leute.
Oh ja.
Glocke,
obwohl
Leute.
Obwohl das Glockenläuten eigentlich in YouTube ist und wir sind
ich weiß aber, es glaube nicht, ich,
nicht auf YouTube unterwegs.
Nee, aber...
Also man kann ein
Abo,
Spotify, glaube ich, so
folgen, genau, Haken
Fragen hoch. Stellen. Ihr könnt auch ja, gerne bitte. Wirklich Themenvorschläge bringen, was euch interessiert.
Ich hatte kurzem, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast vorhin, dass ich noch eine Story hochgeladen habe.
Ich immer noch,
ja,
meine
stimmt,
Freundin
ja.
ist dafür
ja.
zuständig.
Okay. Wo ich nochmal gesagt habe, wir haben nämlich schon Anfragen bekommen aufs letzte Mal, wo es um Themen Sucht geht, wo es um Themen Nepo-Babys geht. Ja, ich wusste, dass du es nicht. Ich erkläre es dir irgendwann.
Okay.
Also
für euch, ich habe einen fragenden Blick im Pad zugeworfen, aber der war so richtig deutlich fragend. So, hä?
Aber nicht überraschend für mich.
Ja.
Wo ich überlegt habe, ob wir vielleicht diese fünfte Folge, die wir ja als so eine Therapiefolge nehmen wollten, vielleicht, ob wir einfach so eine Community Therapy machen. Das heißt, dass wir eure Fragen einfach mit reinnehmen und unsere Ansicht zu den Dingen oder unsere Erfahrungen da vielleicht mit reinnehmen. Das heißt, wenn ihr Ideen habt für Folgentitel oder vielleicht für diese Community, soll man das so nehmen?
Community ist gut.
Für die Community-Folge. Wenn ihr das,
so
wenn ihr da Ideen habt, schreibt uns an. Ihr erreicht uns über die Socials direkt, über Insta vor allem.
Ja.
Und ansonsten auch, wenn ihr Fragen habt zur Musik, schreibt Dennis an über seinen Attaché Official
genau.
Account, ne? Oder mich über Patrick-Binnack, wenn es ums Schreiben geht, wir sind immer für euch da. Genau.
Wir und sind ja auch verlinkt auf Spotify und Co. Also.
So sieht's aus. Wir packen euch alles in die Shownotes,
genau.
Über das wir heute geredet haben. Ja. Von daher, du darfst jetzt mal die Schlussworte sagen.
Kriegst
du die hin?
Be creative, be happy.
So sieht's aus. Bis dorthin.
Tschüss.
Ciao, ciao.